Hi, Alex hier vom Recording of Artstone Studio. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute wieder den Andi als Special Guest da, kann man heute sagen. Und Thema ist heute Unterschied zwischen Home Recording, haben wir glaube ich, Home Recording und zwischen richtigem Tonstudio. Was gibt's da für Unterschiede? Was merkt man? Wie arbeitet man da? Was gibt's da für Ergebnisse und so weiter? Andi, stelle ich doch einfach nochmal kurz für die, die ich noch nicht kenne, vor.
Hallo, ich bin der Andreas Meyer. Ich komme aus dem schönen Bayern und leite da die Audio Bloom Studios bei Regensburg. Ein Studio, das sich auf handgemachte Singer-Songwriter Rock- und Popmusik spezialisiert hat. Und wir arbeiten sehr viel mit Künstlern, die ambitioniert sind und ja, die mit ihrer Idee ankommen. Und wir kümmern uns dann darum, dass aus dieser Idee ein fertiger Song wird, der so klingt, wie er sich die Künstler im Kopf vorstellen. Das ist so die Haupttätigkeit. Nebenbei machen wir viel Mixing, Mastering, Coachings mache ich viel, zum Thema Mixing zum Beispiel. Genau, aber die Haupttätigkeit, würde ich sagen, sind Aufnahmen, Produktionen mit Künstlern, genau, aus Deutschland, Österreich, Schweiz. Yes.
Ja, und wenn man das Thema anguckt, was tatsächlich interessant ist, weil gerade aktuell ich wieder den Fall habe, ich hatte einen Praktikant da und der macht jetzt lieber die E-Gitarren digital zu Hause, sonntags mit der Band irgendwie zusammen, und kann man alles machen. Ich glaube immer, es ist halt schwierig, weil eine echt aufgenommenen Amp ist sehr schwierig digital nachzubilden. Und meine Erfahrung ist auch, weil ich selber auch in vielen Bands gespielt habe, wenn du selber was machst, ist es immer schwieriger, das fertig zu kriegen und sich auch bei der Band durchzusetzen, wie wenn jemand extern da drüber schaut. So, ja, ich glaube, da ist das Verhältnis nochmal deutlich anders.
Ja,
was das ist so deine richtig. Erfahrung?
Das ist richtig, ja. Also klar, wenn man dann, wenn die Band selber produziert und dann am besten noch in WhatsApp-Gruppen die Sachen diskutiert, dann kann es schnell zu Streitigkeiten kommen und zu Pöbeleien. Und das Problem ist halt, dass die alle auf Augenhöhe sind meistens in der Band. Und dass es da nicht schlecht ist, wenn es nochmal einen externen Produzenten gibt, der das Ganze halt lenkt und leitet. Das sorgt für Seelenfrieden in der Band. Und ja, jemanden, der diese Recordings einfach managt und supervised und auch dafür gerade steht, dass am Schluss alles funktioniert. So jemanden zu haben, ist natürlich sein Geld auf jeden Fall schon mal wert.
Ja, vor alle Dinge auch einfach, der ehrlich sagt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja. Ich glaube, dass, ich habe es in der letzten Folge gesagt, ich habe einen Sänger zur Gesangslehrerin geschickt, weil der mit seinem Refrain unzufrieden war, wie er ihn gesungen hat. Da habe ich gesagt, ja, dann musst du halt einfach zum Unterricht gehen.
Ja.
Und die ganze Band stand im Hintergrund und hat ihn angeguckt und hat mich angeguckt. Und ich so, jetzt bin ich erstmal dran wahrscheinlich für die Aussage, aber er hat es dann gemacht. Und kam dann danach an, hey, das war das Beste, was ich gemacht habe, weil es hat richtig gut funktioniert. Ich so, ja klar.
Ja.
Das ist keine Schande, in Unterricht zu gehen. Und es ist keine Schande, sich mit einer Lehrerin oder mit einem Lehrer auf eine Produktion vorzubereiten. Wir haben viel mit der Band Saltatio Mortis zusammengespielt, damals mit Medusa, wo ich unterwegs war. Und der hat mir gesagt, er hat sich mit einem Gesangscoach, ich glaube, 4 oder 5 Wochen lang auf das Recording vorbereitet. So. Und das ist halt so ein Geheimnis, wenn du dann sagst, okay, das ist ein Unterschied, wenn du eine Band wie Samo hast, die dann ganz anders agiert, wie halt eine Band, die sich digital ja zu Hause aufnimmt.
Ja, klar, kannst dich natürlich auch zu Hause nicht digital aufnehmen, aber wer hat schon die Räumlichkeiten? Viele oder die meisten Menschen leben ja dann doch irgendwo entweder in Wohnungen oder in, auch wenn es ein Einfamilienhaus ist, selbst dann laufen wahrscheinlich Kinder rum und der Postbote klingelt und die Heizkörper machen Geräusche und das Auto fährt vorbei und die Frau läuft mit dem Telefon durchs Zimmer. Man ist halt immer irgendwie, es ist was anderes, wenn man irgendwie in einen Raum geht, der akustisch optimiert ist, der isoliert ist, wo man schreien kann, wo man aufdrehen kann, wo man scheppern kann, wo man nicht denkt, oh, die Nachbarin hört gerade durch die Wand zu. Ich finde, das macht psychologisch allein schon ganz viel. Ich weiß selber bei mir als Student, 15 Quadratmeter Zimmer, hab da damals meine Aufnahmen gemacht und ich habe immer extra irgendwie so, ich bin nicht an 100% von der Lautstärke rangegangen, weil ich gewusst habe, meine Nachbarn oben, unten, links, rechts von mir, die hören mir wahrscheinlich alle gerade zu. Und allein das macht schon so viel aus im Studio, finde ich. Wenn du einfach schreien kannst, wenn du nachts arbeiten kannst, wenn du laut sein kannst und wenn du halt einfach weg von zu Hause bist. Also ich finde das, das ist ja befreiend und cool und es bringt auch eine Ernsthaftigkeit in diese Aufnahmen. Weil wenn du irgendwie daheim hockst mit deinem Kumpel, ja, im Hintergrund läuft vielleicht der Fernseher und es hat nicht so diesen Ernsthaftigkeitscharakter. Aber wenn du dann extra wohin fahren musst, wo du einen Termin buchen musst, wo du auch Geld dafür zahlst, dann kommen die Leute viel vorbereiteter und mit viel mehr Ernsthaftigkeit zur Arbeit, also zur Arbeit am Song letztendlich. Und ja, das ist auch ein Riesenvorteil, oder? Das wirst du wahrscheinlich auch kennen.
Ich merke halt, wenn es so ein bisschen kratzt im Geldbeutel, also wenn du merkst, so scheiße, ich muss da jetzt wirklich ein bisschen was investieren, dann bereitest du dich ganz anders drauf vor, weil du selber auch möchtest, dass es funktioniert, weil du investierst ja gerade in dich dafür. Ja, ja. So, wie wenn du halt bei dir zu Hause jetzt sagst, hey komm, wir treffen uns auf ein Bierle oder sonst irgendwas und guck mal, was passiert. Finde ich nicht zielführend und es ist halt meistens in meiner Beobachtungsweise her, dass das zum Scheitern verurteilt ist, weil man halt auch nicht diesen Pitch hat. Wenn du sagst, ich nehme jetzt mal irgendwie irgendwann zu Hause, wenn ich mal Zeit habe, das auf, dann dauert dieser Herstellungsprozess viel, 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 viel länger, wie wenn du sagst, ich bin jetzt irgendwie 2 Wochen im Studio, nehme das Ding auf, fertig, wird's gemixt, dann habe ich einen viel größeren Pitch von einer viel besseren Qualität kann mehr, also vor allem mehr Künstler sein. So, also das ist, glaube ich, viel mehr das Wichtigere, dass du halt dich eben dann nicht mehr so dementsprechend mit der ganzen Technik auseinandersetzen musst, sondern halt Musiker sein kannst.
Ja. So. Du kommst halt ins Studio rein, es ist im Idealfall alles aufgebaut, ne? Die Drums sind mikrofoniert, der Bass-Amp steht da, der Röhren-Amp ist schon eingeschaltet und aufgewärmt. Und du legst die Kopfhörer auf und los geht's. Im besten Fall, wenn es ein gutes Studio ist, hat der für alles gesorgt. Ne? Kannst dann nur irgendwie ein Getränk aus dem Kühlschrank nehmen und dann bist du Künstler. Und wenn du halt daheim alles machst, dann bist halt Künstler, Tontechniker, Produzent und Papa vielleicht noch in einem, weil nebenan das Kind noch was will. Und das, klar, es gibt ja auch zahlreiche Beispiele, dass es funktioniert. Es gibt so viele Home-Recording-Künstler, die daheim mega geile Platten produzieren. Und das funktioniert ja auch. Aber es funktioniert halt nicht für alle. Ne? Und ich habe Kunden, die komplett daheim aufnehmen, die mir halt die Sachen dann zum Mixen schicken oder zum Mastering, wo ich mir denke, wow, mega geil produziert. Also da merkt man auch, die hatten die Zeit, die konnten in Ruhe an ihren Songs arbeiten, die konnten da frei und kreativ sich außerhalb des Studios quasi in ihrer Wohlfühlzone künstlerisch betätigen. Manchen tut es gut. Ich denke mir dann aber trotzdem, Mensch, hätten wir doch zumindest die Vocals im Studio gemacht. Ne? Das wäre so geil. Die Instrumente passen. Ne? Kannst du ja heutzutage mit DI-Box und mit Interface Instrumente gut aufnehmen, mit MIDI und so weiter. Aber die Vocals, da hört man es halt dann immer, wenn die nicht sauber produziert sind. Na klar, kannst du dir ein TLM 103 kaufen oder irgendwie sowas, was viele haben. Aber ja, ein Produzent achtet halt nochmal drauf, wie wird eingesungen, wie ist die Intonation, wie ist der Ausdruck und so weiter und so fort. Und denen fehlt halt dann manchmal so diese letzten 5-10%, finde ich jetzt, wenn es komplett alles daheim produzieren. Und das finde ich halt dann oft schade.
Ja, ja, und gerade was du sagst, diese letzten 5%, manchmal ist es ja noch viel größer, wird sich verstritten, dann wird das Ding nicht fertig das ist immer schwierig und ich glaube auch, das haben wir ja auch in der letzten Folge schon besprochen, es ist immer schwierig, einen richtigen Gitarrenamp, wenn das eine Rockband, wenn man jetzt Richtung Rockband spricht, digital nachzubilden. Ich weiß, da gibt es andere Meinungen, dass man da mit Camper sehr weit kommt und so weiter, da gibt es bestimmt gute Profile oder so, aber ich glaube halt, gegen einen geil mikrofonierten Amp in einem guten Raum, gut performt, ist es nochmal eine ganz andere Hausnummer.
So. Ich denke halt, dass jeder Gitarrist auf der Welt wahrscheinlich sich freuen würde, wenn er in ein Studio kommt, wo geile Vintage-Amps stehen und er darf sich einen auspicken. Dann würde wahrscheinlich niemand als erstes zum Camper langen, denke ich jetzt einfach mal. Natürlich ist jetzt Studio auch nicht so ausgestattet, klar, aber zumindest hat man die Möglichkeit, den halt da aufzureißen oder in den Nebenraum zu stellen, in den Aufnahmeraum zu stellen und halt mal richtig aufzudrehen. Und das kannst du halt daheim einfach nicht. Das geht halt dann überhaupt nicht. Außer du hast so eine ISO-Box oder sowas, aber ja, selbst das ist keine perfekte Lösung.
Ja, ich habe so eine Raum-in-Raum, die so eine Aufnahmekabine und wir sind immer wieder überrascht, wenn man da ein Amp mal aufreißt. Ich habe den Fehler gemacht, wir haben den Amp raufgerissen und ich wollte kurz was am Mikrofon umpositionieren, wo er gespielt hat und das mache ich nicht nochmal den Fehler.
Ja, ja, das kann laut werden. Das kann sehr laut werden.
War laut. Und das war schon sehr spannend. Ja, aber halt auch, ich glaube, das ist auch einfach schwierig, wenn du es selber machst, diesen Überblick zu behalten. So, also wenn ich ein Album mache oder wenn ich jetzt sage, okay, man macht ein Album oder auch eine EP, sag mal, machen wir es einfach, machen wir eine EP, die hat 5 Songs, so wahrscheinlich, dann ist das erste Ziel, dann muss mal der Schlagzeug-Sound, also ich finde bei einer EP ganz wichtig, einen roten Faden haben, sprich, also da darf sich jetzt nicht jeder Song komplett anders anhören, sondern das muss irgendwie aus einem Guss sich anhören. Und dann ist die Frage, wie kriegt man das eigentlich hin?
Ja.
Dass sich jetzt der Schlagzeugsound nicht verändert. Gut, du kannst programmieren, ja, das funktioniert, aber auch wenn du es echt aufnimmst, wie kommst du denn hin, dass sich alles, jeder Song gleich anhört? Und klar, du nimmst alles am Stück auf. So, also sprich, du guckst halt, dass du an einem Wochenende oder so die 5 Songs einziehen musst. Am Schlagzeug. Mhm. Aber das sind alles so Sachen, kriegst du das zu Hause hin?
Ja.
So. Oder sagt dann Mutter was, die nebendran Kaffee kocht, hey, ich habe hier irgendwie. Geht so nicht.
Ja, eben. Und es sind ja dann auch noch Menschen involviert. Und dann laufen da irgendwie 5, 6, 7 Leute tagelang rum bei dir zu Hause. Also wir reden jetzt von Bandmusik. Wenn du jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, Billie Eilish Musik machst, dann ist das vielleicht was anderes. Aber wir reden ja jetzt von handgemachter Rock- und Popmusik. Also doch irgendwo auch Bandmusik. Oder auch wenn Singer-Songwriter sind, wo man dann trotzdem Bandmusiker irgendwo dabei hat bei einer Produktion. Drummer, Bassisten, Keyboarder, Background Vocals oder Cello oder sonst was aufnimmt, dann laufen ja Leute rum und es, also bei mir ist so, wenn wir was produzieren, da ist hier sau viel los. Teilweise wird sogar draußen gegrillt und der eine geht irgendwie spazieren im Garten und dann kommt der andere spät nachts noch vorbeigefahren und mit der Pizza. Also das kann man halt nicht machen, wenn man daheim ist. Die Frau wird dich wahrscheinlich umbringen oder der Mann.
Also meine mich auf jeden Fall.
Ja. Und es gibt halt diese künstlerische Freiheit und du bietest halt, du kannst den Musikern halt dadurch auch ein geiles Feeling geben, ein Erlebnis. Ne? Du bist jetzt da an diesem Ort, in diesem Studio, da kann ich tun und lassen, was ich will. Da können wir laut sein, da können wir bis spät nachts arbeiten. Das ist geil, das ist doch dieses Erlebnis auch, das jeder haben will.
Vor allem, was ich immer so schön finde, wenn du die Band am Anfang noch nicht kennst, so, und dich mit denen eingroovst, ein Team bildest und dann gemeinsam an Sachen, an dem Ziel, an diesem Endprodukt arbeitest und dann später weißt, das klingt so geil, weil wir zusammen die Entscheidungen getroffen haben, weil wir jetzt gesagt haben, wir nehmen diesen Amp, wir stellen die Präsenz so ein, wir nehmen da das Mikrofon davor, wir holen, keine Ahnung, einen anderen Amp oder gucken, was da passiert und dass jede Entscheidung so ineinander greift, dass das so klingt, finde ich doch, das ist das geilste Erlebnis, glaube ich, was man als Band dann haben kann, wenn du das Endprodukt später zum Beispiel eine Vinylplatte oder eine Scheibe in der Hand hast und sagen kannst, wir haben da gemeinsam als Team gearbeitet.
Ja, man beflügelt sich auch gegenseitig da natürlich, ne? Pufft sich und ja, das ist einfach geil.
Ich hatte ein Erlebnis, da war der Gitarrist, hat eigentlich ein echt gutes Solo eingespielt. Und bei mir kann man so, also bei mir steht der Amp in der Kabine und der Gitarrist kann gern bei mir in der Regie hier sitzen. Und er hat halt ein echt gutes Solo eingespielt und ich so, ja, ist jetzt nicht schlecht. Und dann war die Frau da.
Aha, okay.
Und die Frau hat zu ihm gesagt, bist du mit deiner Leistung gerade zufrieden?
Ja.
Und die Band hat ihn angeguckt und ich habe ihn angeguckt und oh scheiße, darf ich nochmal alles? Klar. Und der hat ein Solo hingelegt nach dieser Aussage, bist du gerade mit deiner Leistung zufrieden von seiner Frau? Das war das Mörder-Solo, was ich je gehört habe. Aber das sind halt so Momente, die bleiben einfach im Schädel drin und das werde ich halt so schnell auch nicht vergessen.
Ich habe vor 3 Wochen Vocals aufgenommen mit einem Künstler aus Berlin. Und der auch einen organischen, emotionale Powerballade singen wollte. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen unbedingt das Live-Feeling. im Song. Und er hat eh schon abgerissen und ist rumgetanzt in der Gesangskabine. Und dann habe ich dir gesagt, okay, ihm gesagt, jetzt gebe ich dir das Live-Feeling. Dann habe ich die Kamera genommen und sind wir live auf Instagram gegangen. Und dann habe ich gesagt, hey, dir schauen jetzt gerade 20 Leute zu. Und dann hat er es quasi für die Leute auf Instagram dann live eingesungen. Und das war, es hat sich stark ausgewirkt auf seine Performance. Er war allein so viel geil, lauter. Und er hat so diesen Nervenkitzel halt einfach bekommen dadurch, ne? Das war mal so ein Trick, den ich irgendwie rausgezogen habe, wo ich mir gedacht habe, hey, wie kann man das jetzt schaffen, dass ihr dieses Live-Feeling bekommt? Und hat funktioniert. Also kann man auch mal machen, kann man mal versuchen. Und auf ja, solche Sachen kommt man halt dann auch, wenn man halt, ja, wenn man halt in so einer coolen, kreativen Umgebung sein kann.
Ja. Ich glaube, das ist das auch, was uns Produzenten so ausmacht, zu verstehen, wie tickt mein Künstler gerade, wie kann ich den pushen nach vorne, dass der die Performance liefert, die der Song gerade braucht.
Ja.
So. Ich hatte eine Sängerin, das war ganz witzig, die hat eigentlich ganz gut gesungen und dann hat sie sich aber nicht getraut, dann habe ich gesagt, was ist los? Und sie gemeint, ja, du hörst ja jeden Fehler. Ich so, ja, aber das kannst du irgendwie nicht, dass ich jeden Fehler höre. Ich so, ja, aber du bezahlst mich doch dafür, dass ich die Fehler höre. So hat sie das noch nicht gesehen. Und da hat die perfekt gesungen, war vorbei. Aber die hat halt diese Angst erstmal gehabt. Man hört ja Fehler oder sowas. Und das ist genau das Ding halt zu wissen, wie geht man mit so Leuten um? Und ich glaube, wenn du als Band bei dir daheim oder wo auch immer, im Klo oder sonst wo die Sachen aufnimmst, ich glaube, Billie Eilish wurde im Schlafzimmer aufgenommen, die Alben, oder ein paar oder Songs, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber egal wo du bist, du musst halt verstehen, wie bringe ich meine Künstler, wie bringe ich die Mitglieder an die Performance, die der Song braucht. Und ich glaube, daran scheitert es in den meisten Fällen.
Du wirst als Produzent halt auch immer mehr psychologisch tätig, ne? Du weißt, wie du die Leute anlangen musst. Wie jetzt bei dem Beispiel gerade mit Instagram live gehen, das würde ich natürlich nie bei jemand anders machen, aber bei ihm, beim Dagobert, habe ich gewusst, das ist eine Rampensau und dem wird das machen wir jetzt. Und den pusht es. Andere musst halt sehr feinfühlsam sein. Da ist dann eher oft so, dass ich zu den Bandmitgliedern sage, hey Leute, jetzt seid einfach mal leise und haltet euch mal kurz raus. Weil ihr verunsichert die Sängerin gerade extrem. Also das gibt's dann schon auch mal, dass man einfach mal irgendwie mal einen Cut machen muss und sagen, Leute, so geht das jetzt gerade nicht. Ihr fahrt gerade die Session gegen die Wand. Bitte lasst's mich jetzt mal das leiten. Muss man einfach auch mal irgendwie auf den Tisch schauen und sagen, jetzt läuft es gerade in die falsche Richtung. Und dass du jemanden hast, der halt wie so ein Lehrer quasi diese ganze Bande halt dann irgendwo managt und schaut, dass halt der Vibe immer gut bleibt und dass es immer eine konstruktive, wohlwollende Atmosphäre ist, wo man sich auch öffnen kann als Künstler. Das ist ja ein großer Teil unserer Arbeit. Und dafür zu sorgen, finde ich extrem, extrem spannend und wichtig. Und man entwickelt dann nach und nach mehr Händchen dafür.
Ja, das ist das hat die Miri immer ganz schön gesagt, die war auch schon bei mir im Podcast dabei, die hat gesagt, wart ab, Alex, du bist dann auch bald Mama. Und ich habe es lange nicht verstanden, was sie gemeint hat, aber ich verstehe es. Also du musst die halt wirklich an die Hand nehmen und gucken, dass es ans Ziel geht, aber halt auch oft bestimmt ans Ziel gehen. Also auch wirklich sagen, so wie ihr das jetzt gerade macht, läuft es nicht, das muss man jetzt so machen. Und die müssen dann, du musst dann diese Produzenten-Alpha-Rolle übernehmen, dass es dann funktioniert. Und austarieren, wäre es jetzt eigentlich auch Bandchef oder so. Jede, wie du sagst, jede Band hat eigentlich, egal wie demokratisch die unterwegs sind, es gibt immer irgendeinen, der das so ein bisschen leitet.
Ja.
So.
Ja, aber das muss halt dann im Sinne sein des Songs immer. Klar, jeder agiert am besten halt einfach im Sinne des Songs und man muss halt immer schauen, dass man miteinander arbeitet. Aber das letzte Mal, wann war das? Vor 2 Wochen? Auch einen Sänger und einen Gitarristen da gehabt, haben wir an einem Song gearbeitet, wo ich halt dann auch irgendwann gemerkt habe, Leute, wir kommen hier nicht voran, das funktioniert nicht. Was wir gerade machen, ist Songwriting und nicht aufnehmen, produzieren. So, der Song ist noch nicht fertig. Ihr wisst gar nicht, was ihr spielen wollt. Wir probieren jetzt schon seit 5 Stunden rum. Bitte macht euch nochmal Gedanken, geht's nochmal zurück in den Bandraum, und dann treffen wir uns nochmal, weil das ist einfach Zeitverschwendung gerade. So was zu sagen, die Leute sind dir dann auch in der Regel dankbar, wenn jemand das erkennt und am Schluss, jetzt haben wir letzten Sonntag, also vor 3 Tagen, den Song nochmal neu gemacht, dann mit meinen Studiomusikern eben, und ja, das ist eine andere Welt, also da wirklich als Produzent mal wirklich zu sagen, es, so muss es jetzt gemacht werden. Du stehst ja als Produzent auch gerade dafür, dass der Song am Schluss funktioniert. Und ich finde, man muss da auch einfach mal so hart sein und so ehrlich sein und zu sagen, hey, der Song funktioniert jetzt nicht oder wir müssen nochmal zurückgehen, so wie du mit deinem Beispiel mit dem Sänger gerade. Ja, einfach wirklich dafür gerade stehen, dass der Song am Schluss auf Spotify geil ist, weil letztendlich steht der Name von jedem drunter. Und,
ja.
Und viele Bandmitglieder können das halt nicht hundertprozentig einschätzen, wo stehen wir gerade, wo geht's gerade hin, ist es gut, was wir machen. Drum ist es umso wichtiger, wenn man mit einem Studio arbeitet, dass man jemanden hat, der das super weiß. Ja.
Ja. Vor allem auch sein Ego einschätzen richtig, auch sein Können einschätzen richtig, auch zu sagen, passt das jetzt, was ich da mache, überhaupt? Ist es richtig? Oftmals rennt man sich so sehr in eine Produktion rein, dass jemand Außenstehendes da viel einfacher nochmal drüber hören kann und sagen kann, so geht es nicht. So wie du das jetzt gesagt hast, hier, geht bitte heim, bereitet euch vor. Ja. Das braucht ja auch Eier von dir als Produzent, dass wenn du sagst, hey Leute, übt den Song nochmal, geht heim. Es funktioniert so nicht.
Das braucht Eier, ja. Das braucht Eier und es braucht ein gewisses Standing. Aber dadurch verschafft man sich auch Respekt und ein Standing. Sehe ich jetzt zumindest so. Weil wenn du nur der Produzent bist, der alles durchgehen lässt und nur auf Record drückt, ja toll, den muss ich nicht bezahlen. Weil das kann mein Kumpel auch machen. Aber ja, eben. Verantwortung übernehmen.
Ja, der dann sonntags daheim im Kinderzimmer Gitarre aufnimmt.
Genau.
Wird mal gucken, wie lange das gut geht irgendwie. Und es ist gerade das Ding, was mir so wichtig ist, was ich jede Band frage, ist, was ist eigentlich überhaupt das Ziel? Also erstmal, wer seid ihr? Hm. Das ist das Erste. Viele wissen gar nicht, wer sie eigentlich sind. So. Und dann, wo wollen sie eigentlich hin?
Hm.
So. Und das ist, erstmal muss man das klären, bevor man überhaupt, glaube ich, an so Produktion und Sachen arbeiten kann. Also einfach irgendwas zu recorden, ist dann, glaube ich, auch nicht so hundertprozentig zielführend.
Nein, in der Regel nicht, nein. Das ist die Vorarbeit dann letztendlich, ne? Dass man sich mit den Leuten ordentlich unterhält. Hey, passen wir überhaupt zusammen? Passt du überhaupt zu dem, was ich mache? Weil
ja. Wir
sind ja auch irgendwo Spezialisten. Wenn jetzt irgendwie eine Rap-Gruppe kommt, dann bin ich der falsche Mann. Wenn eine Metal-Band kommt, bin ich der falsche Mann. Wenn ein Jazz-Trio kommt, wird schon eng, aber kommt drauf an. aber wenn halt irgendeine Rock-Pop-Singer-Songwriter-Leute kommen, da bin ich genau der Richtige. Und wie wollen die aufnehmen? Was haben die für Vorbilder? Was haben die vielleicht für Referenzsongs im Kopf? Da geht's ja schon los. Dass man sich einfach im Vorfeld ordentlich unterhält und die beginnen dann das erste Mal wirklich nachzudenken und zu überlegen, wer sind wir, was machen wir, was wollen wir, wie kommen wir dahin, wo wir wollen. Und das allein finde ich schon lohnenswert, mit außenstehenden Producern zu arbeiten.
Ja, und das ist... Und ich glaube, das ist auch viel, viel wichtiger, wenn man so eine Produktion zusammen macht, als versuchen, alleine die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ja, weil schwierig. Das wird meistens nicht funktionieren.
Schwierig. Ja, klar, wir haben auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen.
Nee.
Aber ich denke trotzdem, dass das Ergebnis, wenn man im Team arbeitet, immer besser sein wird. Das ist in jedem Bereich, glaube ich, so. Wenn du irgendwie ein Haus planst und einen Hausplan zeichnest, dann ist es immer cool, wenn nochmal jemand dabei ist, der ein bisschen Ahnung davon hat. Oder wenn du, eine Gitarre baust oder eine Firma hast, die sich auf Gitarren spezialisiert, wenn du da ein paar kreative Köpfe zusammensteckst, dann wird wahrscheinlich das Outcome von der Firma noch kreativer, noch sich multiplizieren und hochschaukeln. Und so ist es halt auch bei einer Albumaufnahme. Je mehr Leute beteiligt sind, desto mehr Einflüsse hat man. Irgendwann ist vielleicht auch zu viel. Ne? Aber so eine kleine, gesunde Truppe, wo jeder weiß, was er kann, was er macht, welche Stelle er hat, welche Position in der Produktion, und dann kann auf jeden Fall was Größeres entstehen.
Ja, seinen Horizont erweitern, als Team arbeiten, Dinge abgeben können und selber vielleicht wirklich nur noch Musiker sein und sagen, hey, ich gebe das Recording an Experten wie uns ab. Ja, ich gucke, dass ich in der Zeit dann viel mehr, also du schaffst dadurch viel, viel, viel mehr, als wenn du alles alleine machst. Und du wirst sehen, das wird den Bandfrieden lange und viel mehr bewahren, wie wenn du alles auf eigene Faust nach vorne schießt.
Definitiv.
So.
Was machen wir jetzt mit Bands, die aber das Budget nicht haben?
Naja, dann kann man sagen, okay, wenn das Budget für eine EP nicht ausreicht, dann macht halt vielleicht erstmal einen Song. Hm. Und guckt, dass ihr euch erstmal einig werdet, was ihr eigentlich machen wollt. Weil wenn ihr nicht in euch selber investieren wollt, dann guckt erstmal, wohin ihr gehen wollt.
Ja. Auch eine entscheidende Frage, die sich jede Band dann stellt, spätestens wenn es darum geht, gehen wir in ein Studio, geben wir 10.000 Euro für eine EP aus. Weil dann merkt man ja, wie ernst jeder das meint oder welche Chancen er sieht, welches Potenzial er sieht in den Songs und in den Jungs und in den Mädels. Da
aber
wichtig.
Das ist ja das Spannende dabei. Ja. Also das ist, da fällt wirklich der Groschen, ja, sozusagen. Und auch da trennt sich der Spreu vom Weizen sozusagen. Da merkt man dann, okay, scheiße, wir müssen jetzt Geld in die Hand nehmen. Das tut jetzt wirklich weh im Geldbeutel. Aber dann tut jeder alles dafür, dass das geil wird.
Ja.
Und dann sieht man es, ob es läuft oder nicht.
Ja.
Ob definitiv. Alles nur Geschwätz war oder halt mal lieber sonntags bei Mutti daheim Gitarre aufnimmt.
Ja, also beides möglich. Wie gesagt, es geht nicht nur um die reine Aufnahmequalität, weil auch im Homestudio daheim kann man super hochqualitativ aufnehmen. Es geht vielmehr um die ganzen Dinge außenrum und halt eben, dass man mit Menschen zusammenarbeitet. Ich glaube, das ist das Wichtige, weil Musik halt einfach ja eine Kunstform ist, die halt auch davon lebt, dass man interagiert mit anderen. Bei Bands ganz klar, aber auch bei Solo-Artists. Wenn du nur Scheuklappen aufhast und nur immer deinen Weg gehst, dann wirst du halt immer denselben Weg gehen und wirst nie irgendwie andere Optionen sehen oder mal andere Dinge kennenlernen und deine Songs klingen vielleicht in 20 Jahren immer noch gleich und werden sich schwierig verbessern. Das kann dann halt passieren, leider.
Ja, immer weiter Schritt für Schritt vorangehen. Ich hätte bis vor einem Jahr nicht gedacht, dass ich mal Podcasts moderiere.
Ja.
Und deswegen, man lernt nie aus, Fehler macht man, damit man weiß, wie es besser geht und zusammen als Team vorangehen und Feuer frei, dann wird das Ding geil.
Definitiv.
Ich glaube, wir sind soweit am Ende. Vielen Dank, Andi, für deine Geduld, dass du am Start warst, für die Themen, die wir zusammen besprochen haben. War mega geil, der Podcast mit dir.
Dankeschön für die Einladung und dass ich bei den beiden Folgen dabei sein durfte. Und find's cool, was du da aufziehst und über die Themen, die du da sprichst und die Gäste vor allem auch. Und ist sehr interessant.
Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder ich verlinke Andi überall mit, da könnt ihr ihn direkt anschreiben oder halt einfach mich anschreiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein!